Okay, let's go.
Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena. Hi Lena.
Hi Chrissy. Ah. Wie ist es?
Ganz gut. Und bei dir?
Ja, auch. Ich bin ein bisschen müde. Ich hatte viel Fortbildung am Wochenende. Und es wirkt noch nach.
Hast du erzählt, ein Power-Programm
ja.
Mit viel, viel, viel Input, wo ich aber auch schon total gespannt drauf bin, wenn das bei dir einmal so ein bisschen gesackt ist, werden wir uns bestimmt noch sowohl privat als auch im Podcast mit Sicherheit drüber unterhalten.
Ja, hundertprozentig. Cool. Es war halt wieder eine PRI-Fortbildung und ging tief, tief, tief viel um Nervensystem, um Gehirn, Bewegung, Atmung, um die Wechselatmung, ganz viel. Bin gespannt.
Ja, bestimmt hast du ja vielleicht dann auch heute Impulse sozusagen für unser Thema heute, wo du Verknüpfung anstellst. Heute wollen wir nochmal gucken, nachdem wir jetzt in einigen der letzten Folgen auch viel über Sicherheit gesprochen haben, also Sicherheit im Kontext von Bewegungsunterricht, Yoga-Unterricht, also was braucht es eigentlich, damit wir uns als Individuum, aber auch in der Gruppe sicher fühlen, wollen wir heute noch mal einen Aspekt davon beleuchten. Und es sei vorausgeschickt, dass wir weiterhin 100 pro dahinter stehen, dass Sicherheit eine absolute Basisvariable für guten Bewegungs- und Yoga-Unterricht ist. Wenn es irgendwann mal so ist, dass ihr euch nicht sicher fühlt oder jemand, ein Lehrer, eine Lehrerin, was von euch will, wo ihr denkt, oh, will ich nicht machen und das aber trotzdem von euch einfordert, rennt schreiend weg. Also das sei vorausgeschickt, da stehen wir weiter hinter. Wo wir heute so ein bisschen hingucken wollen, ist so ein gewisses Spannungsfeld, was sich möglicherweise aufmacht, vielleicht auch nicht, vielleicht sagt ihr nach der Folge, naja, ist ja Quatsch. Aber wir wollen so ein bisschen uns heute anschauen, wenn wir den Fokus ganz stark auf Sicherheit legen und auf, dass wir uns wohlfühlen und in der Komfortzone bleiben, steht das möglicherweise einer gewissen Weiterentwicklung, einem gewissen Lernen oder Lernfortschritt entgegen. Das heißt, dieses Spannungsfeld beleuchten wir heute mal so ein bisschen näher. Eigentlich so mit der Frage, wie wir es vielleicht auch nochmal ausdifferenzieren können. Heißt es überhaupt entweder Sicherheit oder nicht? Entweder Sicherheit oder Lernen? Also mit Sicherheit ist es viel komplexer als das.
Und oder wir beides wollen zusammen.
Beides zusammen. Und eigentlich, ja, welche Form von Sicherheit gibt es eigentlich? Können wir vielleicht auch als Lehrende im Bewegungsunterricht vermitteln oder können wir auch individuell für uns sorgen? Und wo kann Lernen stattfinden?
Genau.
Ich teaser vielleicht auch nochmal direkt an, dass wir heute uns nicht darauf fokussieren, dass Lernen auch oft mit Leistung gleichgesetzt wird und das natürlich zumindest im Yoga-Unterricht nichts zu suchen hat. Da gehen wir in Teil 2 der Folge drauf ein. Also heute geht es uns wirklich um, das kann ein Lernen von unterschiedlichen, ich glaube, vielleicht ist es gut, wenn wir so unser Motto Repattern nehmen und ein Umlernen vielleicht auch von Bewegungsmustern, von Atemmustern, nervensystemischen Mustern in den Fokus nehmen.
Absolut. Und das Thema Leistung wird dann in einem anderen Podcast aufgegriffen.
Genau.
Ja, wo wollen wir? Sollen wir mit einem kleinen Beispiel starten, um das Ganze irgendwie ein bisschen prägnanter zu machen?
Ja, vielleicht so ein Beispiel, und das sagen wir mit Sicherheit ja auch permanent. Also das soll nicht heißen, dass es falsch ist, ne? Aber wenn eine Lehrerin irgendwie am Anfang der Stunde vielleicht sehr stark betont, so mach nur das, was sich gut anfühlt. Und eine Teilnehmerin vielleicht nach der Stunde dadurch verunsichert ist und irgendwie merkt, boah, ich habe mich heute gar nicht richtig getraut, irgendwie weiterzugehen oder was Neues auszuprobieren, dass da vielleicht so eine Überbetonung stattfindet. Ne? Also dass da so ein sehr starkes Sicherheitsnarrativ vielleicht auch transportiert wird.
Genau, und die Frage ist aber halt auch, in welchem Kontext steht dieses Sicherheitsnarrativ überhaupt? Also die Lehrerin, wie meinte die das eigentlich?
Genau, und, voll. Voll.
Also mit welcher Perspektive darf die Schülerin da jetzt drauf schauen? Wurde jetzt vielleicht, weiß nicht, eine andere Position ausprobiert, wurde mehr Gewicht genommen, je nachdem, in welcher Bewegungsklasse man halt ist, kann das natürlich, oder ist vielleicht eine lange Meditation am Ende geplant. Also es gibt ja viele verschiedene Ebenen, wo Sicherheit halt stattfindet.
Voll.
Wollen wir voll. Da vielleicht einmal direkt drauf eingehen, welche verschiedenen Ebenen es einfach gibt? Also
genau.
Ich würde einfach mal, also die, wenn ich sowas sage, mach nur das, was sich heute für dich gut anfühlt, hat das entweder zwei Kontexte. Entweder, weil ich etwas sehr Komplexes oder Kompliziertes von den Leuten einfordere, oder ich gehe explizit zu einer Kundin hin, zu einer Teilnehmerin, von der ich weiß, die ist vielleicht nach einer Verletzungspause wieder da. Mhm. Und dann hat das beide Male was mit körperlicher Sicherheit zu tun. Mhm. Jemand, der aus einer Verletzungspause wiederkommt, hat vielleicht gerade noch Unsicherheiten im Körper. Und wenn ich sage, hey, tu bedeutet nur das, was dir gut tut, aus dem Blickwinkel von ich möchte heute irgendwie was besonders Komplexes, dann möchte ich halt nicht, dass sich jemand verletzt.
Ja.
Und das sind letztendlich, glaube ich, so diese zwei Blickwinkel, die ich zumindest aus meinem Alltag kenne, wie einfach auf den Blick oder auf die körperliche Sicherheit geschaut wird.
Voll. Das finde ich auch einen total wichtigen Aspekt. Also wie gesagt, wenn der in Frage steht, rennt schreiend weg. Also das ist eine absolute Grundlage. Ne? Auch wenn trotzdem natürlich, und da kommen wir dann vielleicht gleich drauf, auch hier vielleicht ein bisschen die Frage ist, ab welchem Punkt nach der Heilung einer Verletzung braucht es vielleicht auch wieder, dass ich mich ein bisschen mehr fordere, ne, um die Muskeln wieder aufzubauen und so. Aber nehmen wir das
erstmal. Kann ich gleich noch einiges erzählen. Da spielt ja nicht nur die körperliche Sicherheit mit rein, da gibt es ja auch eine nervensystemische Sicherheit.
Ja.
Weil der Körper hat ja gelernt, in dieser Verletzung, da ist was kaputt. Das Nervensystem schreit Alarm, Alarm, Alarm. Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Und insofern blockiert das Nervensystem es blockiert. Es gibt halt einfach keinen Spielraum frei. Und dann passiert halt ganz schnell bei den Leuten, dass die, das Nervensystem reagiert. Die sind halt, wie nennt man das? Weiß nicht.
Ja, überwältigt, ne? Irgendwie. Oder Überlebensmodus, oder Freeze, je nachdem, wie das Nervensystem dann reagiert.
Ja. Ich glaube, überwältigt ist ganz gut. Also, dass so jemand komplett weg. Also es geht natürlich auch, dass jemand sich so komplett wegdissoziiert, wegmacht. Das sehe ich halt eher bei der Überforderung bei Kindern in den Kinderklassen. Aber bei den Erwachsenen ist es tendenziell halt echt eher so ein Überwältigtsein. Der Körper reagiert dann. Mhm. Schwitzen, heiß, kalt, wie auch immer.
Genau.
Schneller Atem.
Genau. Ich meine, kann dann natürlich auch passieren in diesem Anpassungsmodus, hatten wir auch beim letzten Mal angesprochen, diesem Fawning-Modus, dass jemand dann die Bewegung mir zuliebe ausführt oder so, ne? Aber dann ist die Connection zu sich selbst wieder nicht da, gerade in dem Moment. Oder auch das, was du am Anfang meintest, mit einer sehr komplexen Übung, kann ja sein, der Kopf macht irgendwann zu, wenn ich die Beine dahin stellen soll und den linken Arm auf die Seite und das Becken dann so. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es da vielleicht auch wie so stufenweise Optionen geben sollte, damit nicht so eine nervensystemische Überwältigung passiert. Ne?
Genau, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind diese körperliche Sicherheit und nervensystemische Sicherheit sind einfach eng miteinander verknüpft und gehen vielleicht auch sogar Hand in Hand. Und dann ist halt immer die Frage, was füttert das andere?
Also, und da würde ich direkt noch mit der dritten Komponente vielleicht reingehen, was ein Sicherheitsaspekt sein könnte, den wir auch sowohl schaffen in einem Unterricht als auch, wie wir individuell vielleicht auch mit bestimmten Befürchtungen oder Erwartungen reingehen können, nämlich so eine psychologische Sicherheit. Also werde ich hier jetzt gleich irgendwie beschämt oder bewertet? Und das ist ja auch wieder was die nervensystemische Sicherheit quasi füttert. Ne?
Ja, Magst du auf die psychologische Sicherheit noch ein bisschen mehr eingehen und vielleicht noch mal ein Beispiel dazu bringen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also was meinst du mit beschämt werden? Oder dass eine Übung quasi bewertet wird und ich mich dann dadurch irgendwie kleiner fühle? Oder ist das eher so eine innere Haltung?
Ich würde, glaube ich, ganz simpel jetzt erstmal, wenn es um die Bedingung des Unterrichts geht, dass ich weiß, ich werde hier nicht vorgeführt, dass jetzt keiner sagt, noch 8 Liegestütze, ach nee, XY schafft wieder nur 3, streng dich an. So, oder irgendwie nee. Eigentlich das, was wir auch so teilweise auch im traumasensiblen Unterricht hatten, ja. Nicht zu viel, auch ich meine Lob, da steckt ja auch eine Bewertung drin, also
ja.
Diese Komponenten möglichst rausnehmen, auch irgendwie zu wissen, mich gucken jetzt nicht 3 andere Teilnehmende permanent irgendwie an, während ich eine Übung mache oder so, ne? Also so dieses
ja.
Sicherheitsgefühl in der Gruppe oder wenn ich einen Einzelunterricht habe, so mit der anderen Person gegenüber.
Ja.
Ja.
Okay.
Und das heißt ja auch, auf diesen 3 Ebenen können wir ja auch als Lehrende Sicherheit schaffen, ne? Um das also nochmal so ein bisschen auszudifferenzieren, dass es vielleicht ja auch möglich sein kann, auf einer Ebene etwas zu fordern, wenn die anderen beiden ja. Ebenen gegeben sind. Ne?
Ja, total. Also im Prinzip, dass körperliche Sicherheit, nervensystemische Sicherheit und auch die psychologische Sicherheit so ineinander fließen, dass sich in den einzelnen oder in einem von den 3 Bereichen was erweitern lässt, weil in 2 Bereichen einfach eine große Sicherheit da ist.
Genau, wäre jetzt ja. so die Hypothese.
Ja.
Ja, genau. Und auch nervensystemisch ist es ja auch die Frage, ob wir immer völlige Sicherheit haben müssen. Also eigentlich ist es ja auch in diesem sicheren Modus bei Kindern oder so, die gehen dann ja auch los und explorieren. Ne? Und dann kann es sein, dass sie auf irgendwas stoßen, was, keine Ahnung, ihnen Angst macht. Dann rennen sie vielleicht wieder zu Mama ja. oder Papa und beruhigen sich wieder kurz und gehen dann wieder los. Ne? Also
ja.
so diese neugierige Exploration, das gehört ja auch
als ja,
Grundlage fürs Lernen eigentlich auch.
Und das Spielerische, was ja. dabei ist. Und ich glaube, das ist halt einfach etwas, das, wo wir dann in der Leistungsfolge noch näher drauf eingehen, was sich die Erwachsenen oder was sich viele Erwachsenen einfach total verbaut haben.
Ja.
Einfach so eine Neugierde, eine spielerische Neugierde, auch einfach mal zu schauen, hey, ich bin jetzt nicht hier zum Abliefern, sondern ich bin jetzt einfach hier, um vielleicht auch einfach mal neugierig zu gucken, was macht mein Körper da jetzt ja. eigentlich? Und zu schauen, wie fühle ich mich dabei? Und zwar auf der körperlichen Ebene, auf der nervensystemischen Ebene. Und wenn wir die psychologische Ebene halt einfach mit Kopf, Gedanken, Bewertungen, im Prinzip Mindset vielleicht auch umschreiben, dann sind es diese 3 Ebenen, die halt irgendwie cool miteinander verwoben sein möchten und so eine spielerische Neugierde und auch so eine wohlwollende Zufriedenheit oder Annahme, dass das einfach so Grundwerte sind, die die das bestimmen sollten.
Das ist ja, finde ich, mündet eigentlich auch so in Fehlerfreundlichkeit ein. Ne? Und ich finde, ja. wenn wir gerade Kinder erwähnt haben, im motorischen Lernen ist es ja auch so, dass wir eigentlich durch Hinfallen zum Beispiel, ne? Also das ja. Baby beobachtet ja auch nicht ein Jahr lang nur. Es lernt natürlich auch durch Modelllernen, aber es liegt ja nicht da und beobachtet ein Jahr, wie andere Kinder laufen oder andere Menschen und steht dann irgendwann auf und läuft perfekt, sondern bis das passiert, ist es ja 800.000 Mal, hat sich irgendwo hochgezogen, ja. hat einen Schritt gemacht und es wieder umgekippt. Ne? Und gerade so beim motorischen Lernen braucht es ja auch diese Erfahrung, also diesen Erfahrungsraum, um zu merken, so beim Laufen jetzt, wo steht mein Fuß sicher auf dem Boden und welchen Schritt kann ich machen?
Ja, ich meine, da spielt natürlich die Propriozeption einfach eine große ja. Rolle. Also wie kann man das jetzt umschreiben, dass das alle verstehen? Das ist im Prinzip das Signal an deinen Körper, dass quasi vermittelt wird, was die Gelenke tun sollen und was dein Bewegungsapparat tun darf. Also wenn ich jetzt mit meinem Fuß auf einen kleinen Stein trete, kriege ich eine Meldung an meine Gelenke, an meinen Bewegungsapparat, dass ich mit meinem Fuß halt eine bestimmte Bewegung machen kann, um vielleicht diesem Stein auszuweichen oder dort nicht so viel Druck zu geben oder ähnliches. Und das ist im Prinzip, ja, die Sicherheit des Bewegungsapparates, kann man vielleicht sagen, der Gelenke, der Systeme, die da miteinander zusammenspielen. Weiß nicht, wie würdest du es sagen?
Die ja auch über Erfahrung entsteht, oder?
Das ist ja auch ja, ein Punkt. Klar. Mhm. Ja, also über Erfahrung, beziehungsweise über Optionen, also übers Machen. Also genau. Nicht, also das muss ja erlebt sein. Also dadurch, dass ich eine Bewegung erlebe, weiß mein Gehirn ja, ey, die habe ich schon mal gemacht. Cool, kann ich. Ja. So. Oder, und da geht es jetzt gar nicht darum, die großen Bewegungen, also wie eine Asana oder so, sondern da geht es einfach um die Bewegung, weiß nicht, meinen Finger beugen oder meinen Kopf schütteln. So, das sind halt einfach die kleinen Bewegungen. Und es gibt Leute, die können ja ihren Kopf nicht mehr schütteln oder nicht mehr ja, ja, nein, nein sagen, weil halt so viel Festigkeit da ist, dass das an Bewegungsoptionen, ein Schulterblick, klassische Sache, dass diese Bewegungsoptionen nicht mehr da sind. Genau. Mhm. Und Propriozeption ist aber halt wirklich, dass das vermittelt wird, es fällt mir gerade echt schwer, das zu übersetzen gut.
Ja, ich finde, das ist ja eigentlich...
Gelenke im Raum, wird es immer für uns so gesagt auch.
Also ja, wie... Und auch einen Sinn dafür, also es gibt ja nicht den einen Sinn, wie irgendwie das Sehen oder Riechen oder so, um das, diese Reize wahrzunehmen. Aber im Prinzip es ist auch kein Muskel, den man trainieren kann.
Nein, nein.
Diesen Skill, was auch immer, ne? Diese Wahrnehmungskapazität zu schulen.
Ich gucke jetzt mal einmal gerade nach, wie das bei Wikipedia übersetzt wird. Genau. Ja.
Genau, und der Punkt ist aber ja auch, dass eben genau, also weder Propriozeption als auch motorisches Lernen, als auch viele andere Dinge, die wir jetzt aufzählen können, passiert in der Theorie oder im vielleicht auch nicht unbedingt nur in dem Raum, wo wir uns wohlfühlen sozusagen, sondern über Erfahrung.
Ja, also ich lese jetzt nochmal gerade vor, um das für unsere HörerInnen klar und deutlich nochmal zu sagen. Also Propriozeption wird hier jetzt auch als Tiefensensibilität bezeichnet. Das habe ich so noch nicht gehört, aber dann lass uns das auch gerne so nennen. Propriozeption ist die unbewusste Fähigkeit, Körperhaltung, Bewegungen und Stellung im Raum wahrzunehmen. Sie ermöglicht koordinierte Bewegungen und Stabilität durch Rezeptoren in Muskeln, Sehnen und Gelenken, die Signale ans Gehirn senden. Und oft wird das auch als sechster Sinn bezeichnet. Und wie du gerade schon sagtest, propriozeptive Erfahrungen schützen dann halt auch vor Verletzungen, weil unser Gehirn die Bewegung schon mal gemacht hat und wir dann uns quasi dort sicher fühlen.
Ich finde, das ist irgendwie eine coole Überleitung zu so der Frage, wenn ich als Lehrerin ein nicht nur hohes Bedürfnis habe, viel Sicherheit zu schaffen, sondern vielleicht auch ja wirklich wenn ich Risikoaffinität habe, dann kann es ja vielleicht auch dazu führen, dass ich den Unterricht so etwas überstrukturiere. Ne? Also es könnte sein, dass ich
das Gegenteil.
Ich bin, glaube ich, schon so. Also, ich bin das. Ich versuche, weniger zu machen. Sieht man schon daran, wie viel ich im Yoga-Unterricht rede. Ich mag das auch irgendwie zu... Ich finde so Hinweise, wo jetzt genau den kleinen Finger hin und den kleinen Zeh und dies und das. Ne? Also das finde ich, schafft ja auch, bahnt im besten Fall den Weg auch, um körperlich neue Erfahrungen zu machen und überhaupt irgendwie
lernen.
Zu checken, aha, da darf es hingehen. Ne?
Ja.
Also das ist auch meine Intention, aber ich will auch nicht negieren, dass da vielleicht auch ein Kontrollbedürfnis oder sowas hintersteckt. Ne? Also irgendwie möglichst viel Vorhersehbarkeit zu schaffen. Und manchmal kann es ja eben passieren, dass wir damit aber auch die SchülerInnen überfordern, wenn wir sagen, so jetzt den kleinen Finger da und den kleinen Zeh da und das Becken ist jetzt so und dann ziehst du die Schultern nach da und der Kopf da. Unser Gehirn kann ja immer nur maximal, was weiß ich, 5 Informationen oder so auf einmal aufnehmen. Und wenn wir jetzt in irgendeiner Asana stehen oder wenn ich beim eine Hantel hebe oder so, dann bin ich ja nicht in meiner vollen Aufmerksamkeit, Kapazität, was das Kurzzeitgedächtnis angeht. Ne? Also von daher ist es wichtig, dass wir uns da ja auch ein Stück weit begrenzen. Und neben dem, dass wir möglicherweise dann auch einfach die SchülerInnen überladen mit solchen Hinweisen, verhindern wir vielleicht auch, dass sie über sensorische Aufmerksamkeit und Exploration selbst eben die Erfahrung machen, wo darf jetzt mein kleiner Zeh hin oder auch meinetwegen nur der ganze Fuß. Es muss ja dann auch nicht so fein sein.
Ja, voll. Ich würde da ganz gerne einmal reinwerfen folgende Aspekte. Ich bin ja auch jemand, der gerne Hinweise gibt. Kleiner Finger, großer Zeh, bla bla bla. Ich sehe aber und beobachte, was setzen die Leute um. Ich glaube, und das ist jetzt einfach kein Proof of, ich habe keine Studie dazu gelesen, aber das ist meine Beobachtung. Die Leute, die diese Hinweise umsetzen können, die setzen die um. Die Leute, die gar nicht umsetzen können oder es probiert haben, gefühlt haben, fühlt sich nicht gut an, die lassen die dann wieder. Und so, finde ich, sucht sich ja dann wieder dieser individuelle Körper oder der individuelle Mensch ihre eigene Ausführung dessen oder dieser, ich sag mal, sehr strukturierten oder sehr detaillierten. Vielleicht ersetzen wir das Wort Struktur auch vielleicht mit Detail.
Ja, guter Punkt.
Die suchen sich ja in dieser detaillierten Ansage ihren eigenen Weg. Und das schlimm ist es, wenn dann eine Lehrerin dahin geht und das wieder korrigiert und dann wirklich einen Korrekturwillen hat. Das bin ich halt 2019 nach meiner Yogalehrerinnenausbildung. Da dachte ich, ja, wieso? Dieses Knie, das habe ich so gelernt, das muss da doch jetzt hin. So, das habe ich doch jetzt gesagt. Und dann da nochmal wieder hinschieben. Es gibt aber einfach Menschen, die können das nicht, weil einfach eine Komponente von diesen drei Ebenen, Nervensystem, Körper und Psyche, also psychologische Sicherheit, halt irgendwo da nicht gegeben ist. Und dann funktioniert das halt nicht. Und dann finde ich, ist es super wichtig, das anzuerkennen, zu tolerieren, und also nicht zu tolerieren, sondern wirklich anzuerkennen und es auch genau so zu lassen und gar nicht weiter darauf einzugehen, zumindest nicht bei dieser speziellen Person. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und genau, so. Dann hätte ich, also mache ich keine Ansage dazu und sage nicht, den kleinen Zeh so und den großen Zeh so, würde der Körper ja in seiner Kompensation bleiben.
Ja.
Das heißt, der kommt ja überhaupt nicht aus seiner Komfortzone raus. Also der Körper ist ja so gestrickt, der hat ja immer erstmal seinen eigenen Kosmos. Ja. So, und der braucht ja einen Spiegel. Ja. Also der braucht da irgendeinen Input von außen. Und sei es ein Gedanke, sei es ein Insta-Bild, egal, irgendwas halt, um einfach was anderes zu machen. Also um es irgendwie anders zu machen. Und das ist halt mein Job.
Ja.
Mein Job ist es, einfach Ansagen zu machen, den Leuten möglichst in einem, ich sag mal, körperlichen, sicheren Rahmen, nervensystemisch sicheren Rahmen und auch psychologisch sicheren Rahmen Anweisungen zu geben, die sie dann halt explorieren können. Also wie ein kleines Kind spielerisch mit Neugierde erkunden können.
Ja, das ist, glaube ich, genau diese Balance zwischen genug Struktur und Informationen, um die so eine eine Inspiration in eine sinnvolle Richtung sozusagen anzuleiten. Ne?
Voll.
Und nicht alles komplett bis ins letzte Detail irgendwie
durchzuorchestrieren,
genau, weil dann ist es ja eher vielleicht eine, dann ist es vielleicht die perfekte Instruktion und die kann ich vielleicht kopieren. Also ich sag mal, im Bestfall passiert ja dann trotzdem, dass ich merke, aha, so ist das. Also wenn noch irgendwo ein Teil Fühlen mit dabei ist, dann kann das ja durchaus ein Weg oder ein Schritt auf dem Weg sein, ja, Selbstorganisation und Exploration und Lernen zu fördern, ne? Weil ich dann einmal diese Erfahrung gemacht habe, das körperlich abspeichern kann und vielleicht beim nächsten Mal mir selber diesen Weg dahin suchen kann.
Genau.
Nur das passiert ja oft, wenn ich vielleicht den Schwerpunkt auf ein Detail lege, wenn ich jetzt in dieser Klasse immer sage, den kleinen Zeh jetzt bitte dahin und wieder dahin und wieder dahin, ne? Und nicht, wenn ich bei jeder Bewegung 50 Details gebe und die SchülerInnen eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, das irgendwie zu choreografieren irgendwie.
Ja, genau. Und ich meine, wir haben in der Schule eine Eins schreiben gelernt, indem wir halt eine Zeile haben, wo wir fünfmal die Eins geschrieben haben. Dann haben wir die nächste Seite aufgeklappt, da mussten wir nochmal achtmal die Eins schreiben. Und das Ganze 100-mal so. Und genau so ist ja im Prinzip eine Bewegungsklasse aufgebaut. Vielleicht hat sie halt einen Schwerpunkt, den kleinen C. Vielleicht hat sie aber auch den kleinen C mit einer Referenz auf der anderen Seite. Keine Ahnung, kleiner C links, großer C rechts. I don't know. Und so wie du gerade schon sagtest, gehe ich ja immer wieder dann auf dieses Detail oder auf diese zwei Details, die ja was miteinander zu tun haben, zurück und bringe aber nicht noch 80 andere Sachen mit rein oder 8. So, weil dann kann das sein, dass es zu komplex wird. Dann gibt es vielleicht als erstes eine psychologische Unsicherheit. Scheiße, was mache ich hier gerade falsch? Ist irgendwie nicht gut. Dann fängt das Nervensystem an zu reagieren. Dann wird auf einmal plötzlich Bewegungsspielraum also festgemacht, der nicht mehr da ist. Und dann fühle ich mich einfach körperlich kacke. So.
Voll.
Und dann ist letztendlich Ende im Gelände. So. Und ja.
Und andersrum finde ich es jetzt auch spannend, wenn es jetzt gelingt, das Kind in der Schule hat jetzt gelernt, die Eins zu schreiben. Oder ich weiß jetzt, wo ich meinen kleinen C hinpacke. Dann kann es ja sein, das Kind kann jetzt die Eins schreiben und will jetzt nur noch die Eins schreiben und gar nicht die Zwei lernen. Weil das kann ich ja jetzt und das ist ja angenehm. Ja, cool. Und da gibt es ja auch aus der Lernforschung auch die Theorie, dass wir die Lernsituation auch manchmal verändern müssen, damit das Gehirn lernt, sich anzupassen.
Ja.
Weil, und letztlich, so ist es ja auch mit Bewegung. Also, und das ist ja, wie du gerade meintest, auch im Sinne der Verletzungsprävention, ne? Also, ich kann ja nicht jedes Risiko, ich kann von der Stufe irgendwie stolpern, ich kann aber auch von der Bordsteinkante stolpern und ich kann gegen mein, weiß ich nicht, Bett laufen oder sonst irgendwas. Es geht ja nicht darum, dass ich all diese Situationen durchchoreografiert habe und dann weiß, was ich mache, sondern dass ich eine Fähigkeit lerne, da irgendwie entsprechend ein Bewegungsmuster auszuführen, was mich im besten Fall vor Verletzung schützt, jetzt zum Beispiel. Und dafür braucht es ja eine Anpassungsleistung, sowohl im Gehirn als auch im Körper. Und dafür braucht es ja gewisse Variabilität oder Variation der Lernsituation und eben manchmal auch an bestimmte Schwierigkeiten im Sinne von neue Situationen zu stoßen und die Erfahrung zu machen, okay, ich versuche das jetzt zu lösen oder ich bewältige das oder so.
Absolut. Und also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir Dinge wiederholen, wie diese Eins. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dann einfach regelmäßig auch, wenn eine Sache sicher ist, ein neues Snippet reinzugeben. Aber auch immer wieder Anker zu setzen zu dem, was schon da ist. Und das sind Grundbewegungen. So, wir haben in jeder Sportart scheißegal wo. Kannst du vom Judo zum Tennis, zum Fußball, zum Yoga, wenn du es als Sport bezeichnen willst, zum Kraftsport, egal wo. Wir haben überall immer Grundbewegungen. Man kommt zu einem Training hin und man lernt als erstes gewisse Basics. So, wenn diese Basics verstanden sind, so, dann baut man da ja immer weiter drauf auf und dann wird es halt komplexer. Und so funktioniert ja letztendlich Bewegungslernen. Und also was ich in dem Kontext immer als Beispiel total schön finde, ich habe eine Kundin, die hat einen Kreuzbandriss gehabt und also viele Menschen, die so Knieprobleme haben, die fühlen sich halt sau unsicher. Weil diese Knie, also ich kenne es halt selber, halt einfach irgendwie, da fehlt halt in diesem Gelenk, in diesem Scharnier zwischen Füße und Becken, fehlt halt einfach Kontrolle. Die ist nicht da. Die ist halt weg. So, und jetzt belade ich die Leute ja hier mit Gewichten, also mit bis, weiß nicht, 12, 15 Kilo oder auch 2x15 Kilo, je nachdem, wie kraftvoll und wie viel Kraft die auch haben. Und so diese Kundin, ja, das war halt super schwierig, am Anfang überhaupt dieses Knie nur wahrnehmen zu wollen. Mhm. So, und dann kann man wieder hergehen, diese drei Ebenen, psychologische Sicherheit nicht gegeben, Knie kaputt. Mhm. Manifestiert, Knie kaputt, ich kann nicht. So, nervensystemisch fest. Irgendwie Kontrolle reinbringen, weil keine Kontrolle mehr da. Wer macht aber fest? Das ist ja nicht das Knie, das ist ja das Becken und das ist der Fuß. So, also irgendwo, oder vielleicht auch der Schulter, Nacken. So, irgendwas macht halt fest und versucht halt, das Knie zu ersetzen. So. Körperliche Sicherheit, ja, also da kannst du jetzt halt hergehen und gucken, die hat sich ja körperlich nicht sicher gefühlt in diesem Bereich. Aber es war halt klar, dass sie da jetzt durch muss, weil wir wollen da ja eine Sicherheit reinbringen. Das heißt, wer schafft denn da jetzt Sicherheit, wenn diese drei Komponenten für dieses Knie eigentlich überhaupt nicht gegeben sind? Weil diese Frau, diese Kundin, die ist ja weit weg von ihrer Komfortzone. Wir müssen aber aufpassen, dass sie nicht in die Terrorzone kommt, weil dann ist Lernen ja überhaupt nicht mehr möglich. Dann ist ja Überlebenskampf. Das haben wir jetzt in den letzten, ich glaube, das hatten wir in den anderen Folgen auch schon mal kurz benannt oder sind drauf eingegangen. So, wer macht das denn jetzt? Das ist die Begleitung.
Ich wollte es gerade sagen, das ist dann so die Beziehungssicherheit dann auch, ne?
Genau. Ja. Und das ist dann halt, und da kommen wir dann wieder zu dem traumasensiblen, traumainformierten. Ja. So, das ist nichts anderes als ein Trauma. Knie, kaputt, Trauma. So. Wer gibt sich da jetzt die Sicherheit? Das ist der Raum, das ist vielleicht Musik, das ist vielleicht keine Musik, das bin ich oder du, also der Mensch, der halt die Person begleitet. Das ist eine Hand, das ist ein Stock, das ist vielleicht ein Stuhl, das ist eine Wand, das sind irgendwelche Tools, die halt von außen einen Rahmen geben, wo letztendlich ein ganz abgesteckter, ja, Entwicklungsraum geschaffen wird. So, das ist jetzt hier deine Komfortzone, da gehen wir jetzt raus, wir stecken jetzt den Entwicklungsraum und nur dieser Raum zählt jetzt. Und ich schwöre dir, ich garantiere dir, du bleibst da drin. Das funktioniert. So, und dann funktioniert das. So, diese Kundin, der kann ich jetzt 5 Kilo in die Hand drücken, auch 7,5 letztens, hat die ohne Probleme gemacht.
Und ist nicht auch neben den ganzen, ich finde das total wertvoll, dass du das so im Detail anhand des Beispiels nochmal so aufdröselst, was dann Sicherheit bedeutet.
Danke, Silke.
Und was auch Beziehungssicherheit dann bedeutet. Und ist es nicht aber auch die Message, ich traue dir das zu, du schaffst das.
Ja.
Hier, ich gebe dir den Stock, ich gebe dir die Wand, ich gebe dir noch den Block und das Hilfsmittel und das. Und ich traue dir das aber zu.
Ja.
Und das ist nicht die Message, schon dich mal lieber.
Nein.
Bleib mal da, ich weiß auch nicht, ob das klappt, sondern es ist die Message, so, ich ermutige dich, so auch was Empowerndes, ne, irgendwie nimm dir die Sachen, die du brauchst, bleib im Rahmen, da ist sicher, aber jetzt in dem Bereich, ich gebe dir die Hand und trau dich.
Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich sage, oh, schon dich lieber, dann bin ich mir so unsicher mit dem Case, der da gerade vor mir steht, ob das jetzt ob das jetzt eine Yoga-Klasse ist, ob das ein Eins ist, ist scheißegal. So, dann gehe ich ja so weit in meinen, eigentlich bin ich ja in der Terrorzone.
Genau. Oder
also
so
ich,
fehlende Risikoaffinität.
Genau.
Ist, ja, genau.
Will ich gar nicht sagen, eine fehlende Risikoaffinität. Ich bin einfach nicht präsent.
Ja.
So. Also weil ich gebe ja dann einen vorsorglichen, also es ist ja ungefähr so, als würde ich jetzt mich, weiß nicht, mit einer Schutzweste und mit einem Helm und mit Knieschützern einfach den, also gehe ich mit Pepe spazieren mit meinem Hund. So. Also das macht ja gar keinen Sinn. Also
es transportiert dann eben halt auch eher das Signal, oh, das könnte gefährlich sein, lass es mal.
Aber soll ich dir mal was sagen? So funktioniert unser Rehabilitationssystem. Und das ist halt das Schlimme. Weil da wird nämlich keinem Menschen, vor allem nicht denen über 60 oder über 50 zugetraut, dass sie halt noch eine 10-Kilo-Hantel heben können. Da wird, nee, pass auf deinen Rücken auf. Das ist Bullshit. Sorry, ich sag das jetzt wirklich mal einmal so vehement. So, die Leute, gerade Frauen über 50, die müssen beladen werden. Die müssen einfach anfangen, Krafttraining zu machen. Die müssen anfangen, auch nicht nur Yoga zu machen, sondern wirklich anfangen, sich mit Knochengesundheit auseinanderzusetzen und mit Komfortzonen, mit Entwicklungsbereichen. So gerade dann, weil der ganze hormonelle Change in der Menopause, der ist einfach so krass. Es ist einfach wichtig, da im Vorfeld schon mal ein Gespür für sich und seine verschiedenen Systeme zu bekommen, um einfach cool durch diese Zeit zu gehen und auch gesund zu bleiben und halt nicht an Osteoporose oder ähnlichen Dingen zu erkranken. Und da will ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, dass es irgendwie, also da will ich jetzt gar nicht hier Ängste schüren, so um Gottes Willen. Ich will aber einfach sagen, traut euch mehr zu, so, weil alle Frauen, die hier ab 50 sind bei Bahu, die werden alle so wahnsinnig stark. Das ist so krass. Und ich habe Frauen mit Osteoporose und anderen Erkrankungen, die einfach wirklich, wirklich so spielerisch mit ganz viel Neugierde durch ihre Prozesse laufen und voll auf dem Schirm haben, wie ihre Ebenen miteinander funktionieren. Und die kommen zwar stärker zu mir und sagen, Olina, ich musste mir eine neue Hose kaufen, ich habe jetzt einen Hintern. So, ja, geil, aber die sagen halt auch, ich fühle mich im Alltag viel sicherer.
Ja.
Ich fühle mich stabiler. Ja. Mein Nervensystem ist nicht mehr so angepiekst.
Ja.
So, und das ist es doch, worum es geht.
Voll. Und das ist ja auch dieser Punkt, wenn wir immer nur die Gefahren sehen und nicht die Erfahrung machen, okay, ich habe aber auch Skills, um diese Gefahr irgendwie oder diese Situation zu bewältigen, dann bleibt es ja eine Gefahr, ne? Und wir können es nicht verinnerlichen, so, ja, ist nicht geil, muss ich nicht haben, aber wenn es so ist, dann komme ich da durch, sondern ja, sind dann ja insgesamt einfach mehr voller Angst, als wenn wir wissen, okay,
ja.
Im Zweifelsfall kann ich das irgendwie bewältigen.
So, und rein vom Gehirn und vom Nervensystem bewegen wir uns da ja die ganze Zeit in einem Bereich, wo wir halt versuchen, irgendwie am Leben zu bleiben mit dieser Angst vor irgendwas, was eigentlich nicht da ist. So, und das ist der Bereich, wo einfach Lernen nicht möglich ist. Also Bewegungslernen nicht möglich ist. So, und dann ist halt wirklich die Frage, wenn Menschen so, so ängstlich sind, so voller Angst, dann braucht es einfach einen ganz anderen Ansatz, um an die Punkte ranzugehen. Und da geht es ja jetzt gar nicht darum, dass jemand vielleicht ein kaputtes Knie hat oder, weiß nicht, vielleicht in einer Yoga-Klasse irgendwas nicht kann oder so, sondern da geht es ja wirklich um ein funktionelles Problem im Nervensystem. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen neurologischen Erkrankungen, sondern im Prinzip halt von, ich will jetzt gar nicht das Wort Traumata benutzen, aber halt einfach
Ist es nicht so ein Feststecken in einem bestimmten Modus?
Ja, schon, so ein Feststecken, genau, ja.
Dass ich nicht hin und her schwingen kann.
Ja, genau, ja, genau. Und da braucht es dann halt einfach ganz andere Sachen. Und ich mache mit den Leuten, ich arbeite mit denen mit einem sanften Krafttraining, um überhaupt dieses Gefühl für mich zu bekommen, also mit Feedback. Ja, und Peer Techniques, also das, da mache ich dann halt meine Einzelsessions.
Genau, da teaserst du jetzt etwas an, was wir vielleicht von dir nochmal ein wenig mehr auch hier im Podcast erfahren werden.
Ja.
Genau. Ja. Genau, aber ja, das finde ich, weil es nochmal hat gut beleuchtet, wo wir auch so das Problemfeld sehen, ne? Wenn wir nur in der Komfortzone bleiben oder nur das machen, was sich gut anfühlt.
Ja.
Jetzt können wir nochmal definieren, was heißt, es fühlt sich gut an. Das soll natürlich also nicht heißen, mach weiter, wenn du Schmerzen hast oder wenn du innerlich merkst, so, das ist hier nichts für mich oder so, sondern eher die Frage, kann sich neues Lernen überhaupt gut anfühlen, also gut im Sinne von, ich habe ja schon gelernt, die einzuschreiben, dann mache ich die jetzt wieder, weil das ist ja schön einfach und ich weiß, wie es geht und da weiß ich, dass ich keinen Fehler mache und dass ich das gut kann. Also wenn ich mich so an Situationen erinnere, wo ich zum ersten Mal was mache oder was Neues lerne, also ja, sei es vor ein paar Jahren irgendwie Gitarre zu lernen, ist jetzt keine klassische Bewegung, aber natürlich braucht es auch Fingerbewegung. Hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Die Finger taten weh, es hat sich scheiße angehört. Es war nervig, aber so egal, glaube ich, was ich jetzt nehme, ob es ist, ich gehe zum ersten Mal klettern oder
erste Yogastunde, ja, kannst du auch als Beispiel nehmen. So.
Kann alles nehmen. Wenn ich nicht von Anfang, wenn ich da nicht ein krasses Talent für habe und irgendwie es mir super zufällt, was vielleicht irgendwo passieren kann, aber was einfach nicht der Regelfall ist, dann wird sich ja neues Lernen am Anfang selten gut anfühlen im Sinne von, ach, schön, bequem, angenehm, mag ich, gefällt mir, sondern vielleicht im besten Fall gut im Sinne von, spannend, ich will da irgendwie hin.
Ja.
Es ist anstrengend, aber ich habe Bock, das zu lernen. So, ne? Irgendwas daran hält mich.
Ja.
Aber meistens ja auch mit dem Preisschild, dass es halt erstmal
anstrengend
ist, Kraft kostet,
Geduld.
Überwindung kostet, wir Fehler machen.
Ja.
Und auch am Anfang uns vielleicht nicht so besonders gut dabei anstellen. Ne? Also so uns, da ist es vielleicht auch nicht so gut, sich dann direkt mit Leuten zu vergleichen, die Profis sind in dem Gebiet.
Voll. Und ich meine, das mit dem Instrument lernen ist halt eigentlich, glaube ich, das, weiß nicht, ich finde das ist immer so, das so, sind so die einprägsamsten Beispiele auch in meinem Leben. Also Handpan lernen oder Harmonium. Mhm. Harmonium bin ich immer noch in meinem, wie schaffe ich das endlich, diesen Punkt zu überwinden? So, das, halt, es braucht halt, also es löst ja immer erstmal etwas in einem aus, was mit, also mit herausfordernden Emotionen verknüpft ist und mit einem nervensystemischen Zustand, der alles andere ist als sicher. Mhm. Aber parallel sollten emotional auch irgendwie die Dinge da sein wie spannend, Neugierde. Mhm. Ach cool. Oh. Ja. Und ich weiß nicht, gibt es für dich Marker, also wo du so sagst, jetzt habe ich 4-mal Gitarre geübt, es fühlt sich immer noch kacke an, jetzt habe ich 8-mal Gitarre geübt, das fühlt sich immer noch irgendwie blöd an oder weiß nicht, ab wann würdest du sagen, ja, es ist vielleicht nichts für mich und oder gibt es, also was muss da sein, damit man weitermacht?
Also ich denke jetzt gerade komischerweise an eine andere Situation, wo ich das nicht gemacht habe. Das war mal auf einem Seminar, wo es so eine Vertrauensübung sozusagen, dieses Klassische, was man kennt, sich so nach hinten fallen zu lassen. Es war auch durchaus mit der Anleitung so, überleg dir, check für dich, ob du es machen willst oder nicht. Es war aber nicht einfach im Stehen nach hinten fallen lassen, sondern es waren mehrere Tische und Stuhl aufeinander gestapelt. Also es war schon in 2-3 Metern Höhe und die ganze Gruppe stand so Spalier. Also die haben ihre Arme so ausgebreitet und man musste sich dann mit dem Rücken quasi da reinfallen lassen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, obwohl ich schon auch so einen inneren Konflikt hatte und natürlich ist gerne, das war die allererste Situation vor der Gruppe und so weiter, irgendwie gemerkt, ich würde das jetzt irgendwie schon gern machen, der Gruppe willen, aber auch um diese Erfahrung zu machen und so weiter. Aber ich habe gleichzeitig gemerkt, okay, ich habe Panik gerade. Also ich habe ohnehin Höhenangst, Kontrollverlust ist jetzt auch nicht so mein Ding. Und das war irgendwie zu viel. Und da habe ich es nicht gemacht und bereue das auch nicht. Also ich glaube, diese Erfahrung hat mir jetzt in meinem Leben nicht gefehlt. Also da, das ist vielleicht eher so ein Beispiel von, da war Terrorzone, ne? Da war jetzt nicht irgendwie Neulernen möglich.
Aber jetzt, also ich glaube, Terrorzone spüren wir alle total, ne? Aber die Frage ist halt, kann mein Harmonium, also ich gehe jetzt mal ins Beispiel Harmonium, wo ich ja jetzt schon seit 4 Jahren versuche, irgendwie mir mehr als ein Om und ein Shanti-Shanti beizubringen. So, ist das Terrorzone? Nein, ich würde es nicht als Terrorzone bezeichnen. Das kann ja auch eine Asana sein. Also ich meine den Krieger zum Beispiel, wie oft wieder habe ich den gehasst am Anfang. Mhm. Meine Güte. Der war also auf der psychoemotionalen Ebene war das eine ganz schwierige Position. Mittlerweile denke ich mir so, boah, geil, hab's genailed. Das war halt wirklich dieses spannend, Neugierde. Ja. Ah, okay, so, und dann gehe ich da halt durch. Also dann merke ich halt, dass dieser Entwicklungsbereich, also die Herausforderung, quasi von mir getragen werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie das ein schönes Bild. So beim Harmonium kann ich es nicht tragen. Oder ist es einfach nur Begeisterung, die fehlt? Also das ist so die Frage. Habe ich auch gerade
gedacht. Ne? Also es braucht ja schon dann irgendwie den Reiz auch. Oder ist es nur was, wo ich denke, ich sollte ich eigentlich machen oder können oder irgendwie so dann?
Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine voll schöne Überleitung zur, wenn wir das in der nächsten Folge nochmal besprechen. Ja. Das Thema Leistung und da geht's ja dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen darum, muss ich das jetzt einfach machen des Müssens willen so oder der Leistung willen und
genau, ist das auch ein intrinsisches Lernen oder ist das von außen motiviert und ich denke, ich sollte es machen und deswegen hänge ich mich da rein.
Ja, wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was können die Leute mitnehmen heute?
Ja, ich glaube, so die Key Message ist eigentlich, dass Entwicklung oder Lernen nicht immer nur in völliger Sicherheit passiert, sondern an dieser Grenze zwischen Stabilität und Irritation. Ne? Also dass es so ein bisschen auch manchmal neue Impulse braucht, damit wir uns ein Stück weit auch weiterentwickeln können.
Es muss ein bisschen pieksig sein.
Ja. Und gleichzeitig, dass es verschiedene Ebenen von Sicherheit gibt, ne? Und wir damit vielleicht spielen können, dass es nicht, wir sollten niemals den Ast absägen, auf dem wir sitzen und nicht alle 3 Ebenen kappen, sondern vielleicht genau hingucken, was brauche ich gerade oder was habe ich vielleicht auch? Habe ich Beziehungssicherheit? Habe ich eine Lehrerin, die mir irgendwie den Rahmen ganz genau absteckt und mir die Hand entgegenstreckt und kann ich dann eine Bewegungsunsicherheit in Kauf nehmen?
Ja.
Ne, oder bin ich gerade irgendwie nervensystemisch total überfordert und brauche vielleicht erstmal das total runtergebrochen oder muss mich in irgendeiner Form einmal runterbringen, bevor ich das versuchen kann. Ne? Also auf diesen Ebenen genauer hinzugucken, sowohl wenn wir einfach selber zum Beispiel eine neue Bewegung lernen, als auch wenn wir etwas anleiten, da die Ebenen im Blick zu haben.
Ja, und ich glaube, eine schöne Aufgabe, also wenn du als Zuhörerin was mitnehmen möchtest, ist für dich bei deinen nächsten sportlichen Einheiten oder bewegenden Einheiten vielleicht mal zu schauen, hey, in welchen Ebenen, auf welcher Ebene bist du sehr sicher? Wo bist du gerade im Entwicklungsbereich raus aus der Komfortzone und wo braucht es vielleicht auch manchmal mehr den Tritt aus der Komfortzone raus, weil ich schon zu lange in meinem Trott war? Ja. Viel Spaß dabei. Ich glaube, das ist spannend.
Voll. Voll. Ja, lassen wir so stehen für heute.
Ja.
Hat Spaß gemacht, Lena.
Ja. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.